Ja, so ist das bei Live-Sendungen. Da kann man leider manche Schwierigkeiten nicht sofort beheben. Wir können ja nicht einfach alles runterfahren und wieder hochfahren. Der übliche Problemlösungsansatz. Wir hatten ja gestern das ganze Equipment in der Sakristei für das Abendmahl. Und durch den Auf- und Abbau ist wahrscheinlich ein wenig durcheinander gekommen. Lasst euch davon nicht stören. Im Notfall folgt einfach meiner Stimme. Ich hoffe, dass die gut zu verstehen ist. Denn jetzt kommen wir zu der Predigt. Und das ist eben das Wichtigste, dass ihr Gottes Wort hören könnt und dem folgen könnt. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. In einem kleinen Dorf in Hessen passierte Folgendes. Der Pfarrer der Dorfkirche sieht auf einmal aus dem Fenster seines Fahrbüros, wie ein alter Bauer in der Mittagszeit in die eigentlich immer offene Kirche geht. Nach etwa einer halben Stunde beobachtet er, wie der Bauer die Kirche wieder verlässt. Am nächsten Tag passiert wieder genau dasselbe und am übernächsten auch. Ja, es wird zu einer täglichen Beobachtung des Pfarrers in seinem Büro. Täglich betritt der Bauer gegen Mittag die Kirche und verlässt sie wieder, nach einer halben Stunde. Nach einigen Wochen überkommt den Pfarrer einfach die Neugier. Er möchte doch zu gern wissen, was der alte Bauer in der Kirche macht. Gehört er nämlich sonst nicht gerade zu den besten Kirchgängern. Und so folgt er dem alten Mann eines Tages, setzt sich leise in die letzte Bankreihe und schaut, was der Bauer da macht. Der hat sich in die allererste Bank gesetzt und sitzt nun da und hat seinen Blick direkt auf das Altarkruzifix gerichtet, auf dem der gekreuzigte Jesus zu sehen ist. So geht das eine halbe Stunde. Dann steht der Bauer auf, ohne einen Ton zu sagen, und geht wieder nach draußen. Nun kann sich der Pfarrer überhaupt nicht mehr zurückhalten. Nachdem er den Bauern höflich begrüßt hat, fragt er ihn: Ich beobachte nun schon seit einiger Zeit, dass Sie immer gegen 12 Uhr in unsere Kirche gehen. Mich freut das ja, aber ich hätte doch zu gern gewusst, warum Sie das tun. Ich habe Sie heute nur still vor dem Kreuz sitzen sehen. Herr Pfarrer, antwortet da der Alte, das ist auch alles, was ich tue. Ich sitze vor dem Kreuz unseres Herrn. Er sieht mich an und ich sehe ihn an. Soweit zu unserer kleinen Geschichte und nun noch der Predigttext, der heute aus dem zweiten Brief an die Korinther stammt, aus Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Ich lese sie dir vor. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Versöhnung ist das große Thema in diesen drei Versen, die Paulus schreibt. Und dabei geht es nicht unbedingt nur um persönliche Differenzen zwischen den Korinthern, die zugegeben keine einfachen Menschen waren. Sie waren stur und hinterfragten so ziemlich alles und machten und glaubten dann einfach das, was sie für richtig erachteten. Eben auch, was ihren Glauben an Gott und Jesus betraf. Das machte offensichtlich einen zweiten Brief des Paulus notwendig. Das ist ja der zweite. So ungefähr ein Jahr dazwischen, sagt man. Aber anscheinend hat sich ihr Verhalten in dieser Zeit nicht wirklich verbessert. Deswegen schrieb Paulus Brief Nummer 2. Um Grundsätzliches eben im Glauben an Jesus Christus wieder richtig zu stellen, an die richtige Stelle zu rücken. Die Gemeinde, an die Paulus hier schreibt, bestand ja schon aus Christen, die schon eben ein paar Jahre an Jesus glaubten und diesen Glauben auch praktizierten. Sie hatten Gott und Jesus erkannt in ihrem Leben, in der Welt und fingen irgendwann an zu glauben, zu beten, das Wort Gottes zu hören, sich darüber auszutauschen. Aber dann haben sie sich nicht mehr nach dem gerichtet, was Paulus und seine Mitarbeiter ihnen über Jesus berichteten und vorlebten, sondern sie haben das mit ihren eigenen Vorstellungen und ihren eigenen Überzeugungen vermischt. Und das ist gefährlich. Das führte zu Problemen, mit denen sich Paulus schon eben im ersten Brief beschäftigte. Für uns heißt das, für dich und mich, dass wir feststellen können, dass wir uns im Glauben an Jesus tatsächlich verrennen können, dass wir falsch liegen können, obwohl wir schon lange dabei sind. Es besteht ganz offensichtlich die Gefahr, dass jeder das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu mit seinen eigenen Überzeugungen vermischt, die aber so nicht in der Bibel zu finden sind. Guckt euch mal die Kirchen an. Manches läuft falsch. Auch bei uns in der Evangelischen. Manches ist nicht mehr biblisch und nicht mehr richtig. Das passiert eben wirklich in allen christlichen Kirchen und auch in den unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Die einen driften nach links ab und erklären die Worte der Bibel, die Worte und Taten Jesu ein bisschen für wahr und dann, wenn es unglaublich klingt, eben für falsch. Es ist ihrer Ermessen, was richtig und falsch ist, nicht mehr Gottes. Man macht das so, je nachdem, wie es einem passt. Ein bisschen Jesus ja, aber nicht zu viel bitte. Lieber über Gott und die Welt reden, Jesus ist einfach zu konkret. Die anderen wiederum driften nach rechts ab, werden hartherzig, meinen anderen mit den Worten der Bibel, meinen sie unter Druck setzen zu müssen, werden lieblos, voller Macht und Härte. Sie glauben tatsächlich, Jesus sitzt in ihrem Leben auf Platz 1. Aber sie sind blind, sind unfähig geworden zu erkennen, dass sie inzwischen eigentlich selber auf dem Thron ihres Lebens sitzen. Aber sie sehen es nicht, sind völlig davon überzeugt, dass in ihrem Leben Jesus Platz 1, der Thron, gehört. Jesus wird da nur noch zum Mittel und zum Zweck, um auf dem eigenen Thron sitzen zu bleiben. Und alle glauben, jeder für sich, dass sie selber richtig liegen und die anderen falsch. Aber gemeinsam haben sie, dass sich beide Richtungen verrannt haben, ohne es wirklich wahrzunehmen. Alle sind überzeugt, dass sie richtig sind. Die Worte und Taten Jesu haben sie allerdings verlassen. Und dann? Ja, was dann? Ja, dann kommt der alte Bauer vom Anfang der Predigt ins Spiel, oder nicht? 30 Minuten jeden Tag auf den gekreuzigten Jesus schauen, ohne ein Wort zu sagen. Und jetzt seht ihr hoffentlich das Bild und ich lese euch den Predigttext nochmal vor. Und guckt dabei mal auf das Bild, das ist ja der Isenheimer Altar. Konzentriert euch mal wie dieser Bauer nur auf Jesus. Paulus schreibt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bitte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und macht das für dich einen Unterschied, wenn du Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen hast? Ja, er sieht elendig aus, aber die Wahrheit war noch viel schlimmer damals. Die Kreuzigung und der Tod Jesu ist keine Theorie, die einfach im Verstand bleibt. Sie ist echt, macht betroffen und trifft ins Herz. Oder nicht? Und auch die Versöhnung, die Gott mit dir dadurch möglich macht, darf dich doch auch nicht einfach kalt lassen. Oder doch? Wenn du dir Jesus sterbend am Kreuz vor Augen führst, dann kannst du doch nicht einfach nur teilnahmslos daneben stehen. Oder? Gott will sich mit jedem Menschen versöhnen, sagt Paulus. Das ist mir allerdings zu unpersönlich. Das kannst du wirklich einfach teilnahmslos zur Seite stellen, gefühllos und ohne Anteilnahme. Aber die Botschaft Gottes, die Paulus in 3 Versen heute auf den Punkt bringt, ist absolut persönlich. Das Bild von Jesus am Kreuz ist für dich. Wirklich. Gott will sich mit dir versöhnen. Nicht nur mit jedem Menschen, ganz persönlich mit dir. Und der gekreuzigte Jesus wird von Gott zu dem gemacht, der deine Versöhnung mit ihm überhaupt erst möglich macht. So herzergreifend der Tod Jesu am Kreuz für dich hoffentlich ist, es gibt doch ein großes Problem, das den freien Blick auf Jesus versperrt. Versöhnung bezieht sich doch auf 2 Seiten, die verfeindet sind, die nicht miteinander können und nichts miteinander zu tun haben wollen. Mal davon abgesehen, dass die Bibel gleich ganz am Anfang berichtet, dass der Mensch Gott zum Feind erklärt hat. In dem großen Misstrauen Gott gegenüber, dass er ihnen irgendetwas Wichtiges vorenthält, nicht gönnt. Adam und Eva, ihr erinnert euch, 1. Mose Kapitel 3, könnt ihr nachlesen. Mal davon abgesehen, geht es eigentlich um deine persönliche Fortsetzung von dem Adam und Eva Verhalten. Wir alle, du und ich, machen, denken und sagen Dinge, die Gott nicht gefallen, weil sie uns selber oder eben andere verletzen. Paulus schreibt davon gleich im 1. Vers unseres Predigtextes, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das heißt, da gibt's ein Paket von Sünden, das im Weg steht, die Gott eigentlich anrechnen müsste. Wie Strafzettel, zu schnell gefahren auf der Autobahn, Parkticket. Da liegt ein Stapel. Und das ist deiner. Manchmal weiß man ja nichts davon, dass man geblitzt wurde oder einen Strafzettel gekriegt hat. Und bei Gott ist das so ähnlich. Das Paket Sünden liegt da. Dein persönliches Paket. Da kommst du nicht drum rum. Das, womit wir Gott zum Feind machen, ist die Sünde. Das, womit du dir Gott eben zum Feind machst. Deine Sünde. Deine Taten, Worte und Gedanken, die nicht in Ordnung sind. Und dann wird die Versöhnung mit Gott einfach notwendig, weil sie eben sonst, wenn du diese Versöhnung nicht hast, deine Gemeinschaft mit Gott zerstört. Gemeinschaft mit Gott klingt ein bisschen fromm und hochnäsig, aber das ist einfach, dass ihr eine Beziehung habt, dass ihr miteinander könnt, eben keine Feinde mehr seid. Gemeinschaft mit Gott. Und nun könntest du natürlich sagen, wozu brauche ich denn das überhaupt, diese fromm klingende Gemeinschaft mit Gott? Ist mir doch egal, ob ich Gemeinschaft mit Gott habe oder nicht. Das Problem ist nur, dass eine zerstörte Gemeinschaft mit Gott nicht nur bedeutet, dass du dir Gott zum Feind gemacht hast. Nein, es bedeutet auch mittel- oder langfristig gesehen, dass du dein Leben nicht nur verspielst, sondern es kaputt machst, ja sogar zerstörst. Das kommt am Ende dabei raus, wenn du keine Versöhnung hast mit Gott in deinem Leben. Zerstörte Gemeinschaft mit Gott bedeutet für dich am Ende, dass du dein Leben selber zerstörst. Und dann bist du ganz alleine dafür verantwortlich, weil Gott dir ja den Weg zur Versöhnung zeigt. Durch Jesus, hängend, sterbend, tot am Kreuz. Aber nun zu dem eigentlich großen Problem. Viele Menschen empfinden das gar nicht so, dass sie ein Feind Gottes sind. Ja, viele glauben ja überhaupt nicht an Gott, das weißt du auch ganz genau. Wie viele Menschen sagen, bleib mir weg mit Gott, ich glaube doch nicht an einen Gott. Ich glaube, dass die Natur alles gemacht hat, der Zufall. Und dass sie dann auch noch Feind Gottes sein sollen, klingt für viele für religiöse Spinnerei. Ich führe doch ein einigermaßen gutes Leben, sagen viele. Was brauche ich da Gott? Viele Menschen leben als Feind Gottes, empfinden es aber überhaupt nicht so. Was denkst du darüber? Siehst du dich als Feind Gottes? Und dann kommt aus tiefstem Herzen eine Bitte von Paulus an die Korinther, aber diese Bitte zielt auch auf dich. Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott. Bitte. Man hört richtig, wie Paulus hier darum kämpft. Und merkt ihr das? Ohne Druck, ohne Angstmacherei, sondern eine Herzensbitte, weil er das selber auch erfahren hat. Er war ja auf falschem Wege. Saulus. Und hat die Umkehr schön deutlich gemacht, weil er den ersten Buchstaben seines Namens gewandelt hat. Vom Saulus zum Paulus. Kennst du das Sprichwort? Die Umkehr wird deutlich. Er ist vom Feind Gottes zum Freund Gottes geworden. Und er kennt diese Situation und sagt, bitte, tu dir einen Gefallen um Himmels Willen, um deines Lebens Willen. Versöhn dich doch bitte, bitte, bitte mit Gott. Kein Druck, keine Angstmacherei. Ernst gemeinte Herzensbitte an dich. Lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn du jetzt sagst, ich bin überhaupt kein Feind Gottes mehr, weil du das Versöhnungsangebot Gottes schon längst angenommen hast, durch den gekreuzigten Jesus, dann verrät uns Paulus, dass du in diesem Augenblick was anderes geworden bist. Nämlich Botschafter Gottes. Wenn du durch Jesus kein Feind Gottes mehr bist, wirst du automatisch zum Botschafter Gottes, um sein Versöhnungsangebot auf unterschiedlichste Art und Weise mit dem, was du hast und kannst, publik zu machen. Raus in die Welt. Komm, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein, heißt es in einem Lied. Tust du das? Rufst du in die Welt hinein? Gerade zu unseren Corona-Zeiten? Möglichkeiten gibt es nämlich dafür genug. Die Frage ist nur, ergreifst du sie? Packst du sie? Tust du das, was dir vor die Füße fällt, vor die Hände? Bist du ein Botschafter Gottes, ein Mensch, der die gute Botschaft von Jesus mit Tat und Wort weitergibst? Letztendlich ist Gottes Versöhnungsangebot ein Rollentausch. Da, wo du wegen deiner Feindschaft mit Gott hängen solltest, hängt und stirbt Jesus. Gott akzeptiert den Tod Jesu stellvertretend für dich. Stellvertretend für deine Schuld. Gott akzeptiert den Tod Jesu stellvertretend für dich, stellvertretend für deine Schuld. Jetzt verlier bitte nicht das Bild Jesu am Kreuz aus den Augen und leg das als irgendeine Theorie ab, eine christliche. Das ist echt, das hat Schmerzen, das hat Blut gekostet, das hat ein Leben gekostet. Jesus hat dir getauscht. Nimmst du das Angebot an, bist du versöhnt mit Gott und bekommst das komplette Lebenspaket geschenkt. Und dann tauschst du wiederum mit Jesus und verkündest an seiner Stadt die gute Nachricht, dass Versöhnung mit Gott durch Jesus möglich ist. Für jeden Menschen, ohne Ausnahme. Dieses Mal tauschst du mit Jesus. Und das Spannende ist, dass das griechische Wort für Versöhnen im Griechischen, und das hat der Paulus geschrieben, Katalasso heißt das, was Paulus hier benutzt, auch gleichzeitig, das finde ich unheimlich spannend, mit Vertauschen und Tauschen übersetzt werden kann. Also, egal ob du vom Feind zum Freund Gottes wirst oder zum Botschafter, es geht immer nur um Jesus und dich. Du und Jesus, Jesus und du. Mehr nicht. Ihr tauscht eure Rollen. Jesus hängt für dich am Kreuz und stirbt den Tod für deine Schuld. Und dann tauschst du mit Jesus, das war ja seine Aufgabe zu Lebzeiten, die gute Botschaft wirklich ist. Und dann tauschst du mit Jesus und übernimmst seine Rolle, die er hier auf Erden hatte, und wirst zum Botschafter und Verkünder der guten Nachricht. Und glaub nicht, du müsst hier auf der Kanzel stehen, sondern du kannst es mit den Dingen, die du hast und kannst, verbreiten. Auf deine Art und Weise, ganz persönlich. Du musst nicht hier stehen, wie Pastor Gommlich. Du kannst auf die Straße gehen beim Arbeitsplatz und du kannst es einfach nur vorleben. Wenn du nicht reden kannst, ist das keine Ausrede. Dann kannst du tun, dann kannst du unterstützen. Es gibt Menschen, die das machen. Dann kannst du geben. Du kannst aber auch eine helfende Hand sein. Die Leute werden da schon hinterkommen, dass du sonntags in den Gottesdienst gehst oder rennst, wie die Leute das immer so schön sagen, und was das mit dir und deinem Glauben zu tun hat. Die Leute kommen dahinter. Nur du musst es wollen. Botschafter sein. An Christi Stadt. Also, du und Jesus. Und die Gefahr, dass du dich nach links oder nach rechts verrennst, ist nur in dem Augenblick groß, besonders groß sogar, in dem es um mehr geht als nur um dich und Jesus. Dann ist die Gefahr groß, wenn andere Dinge mit da hineinkommen und du deinen Blick verlierst auf den gekreuzigten Jesus. Denn am Ende zählt eben nur Jesus und du, du und Jesus. Sobald du den Blick verlierst auf den Gekreuzigten, kommt Zeug hinein in deinen Glauben, die nichts mit ihm zu tun haben. Mit Gott, mit Jesus, mit dem Gekreuzigten. Und Ostersonntag auch mit dem Auferstandenen. Und dann ist doch die Sache, die der alte Bauer macht, gar nicht schlecht, oder? Der sich einfach täglich Zeit nimmt, 30 Minuten sogar, nur da sitzt und den Blick auf den gekreuzigten Jesus hat. Verstehst du, wie viel Kraft da drin steckt? Wie viel Korrektur auch? Ich glaube, es muss keine halbe Stunde sein. Wenn du das durchhältst, ist es schön, aber vielleicht reichen 5 Minuten. Und vielleicht reicht auch einmal im Jahr. Wahrscheinlich ist mehr schon besser. Aber deswegen ist dieses Kirchenjahr doch gar nicht schlecht. Heute am Karfreitag. kannst du dir vornehmen, wirklich auf Jesus, den Gekreuzigten, zu sehen mit deinen Augen und zu erkennen, dass er eigentlich mit dir die Rolle getauscht hat. Jesus sieht dich an. Die Frage ist nur, siehst du auch auf Jesus? Amen.